etwa 8 Jahren haben wir ein Leitbild für unsere Gemeinde erarbeitet. Nur noch ein paar ganz wenige können sich wahrscheinlich an diesen Prozess erinnern mit Pastor Reinhard Wick. Er hat das geleitet und es ging so um die Frage, wie sehen wir das Profil unserer Gemeinde? Dieses Leitbild bekam damals den Titel, weiß es noch jemand? Genau, Gemeinde der Liebe, Gemeinde der Tat. Vor etwa 5 Jahren machten wir aus dieser Geschichte auf der Basis ein kleines Faltblatt. Ich habe es heute nochmal allen austeilen lassen, diesen Flyer hier. Und da haben wir auf der Basis eben dieses Gemeindeleitbildes nochmal drüber nachgedacht, was würde das jetzt bedeuten, wenn wir 1, 2, 3, 4 Sätzen sagen würden, wer sind wir, was ist uns wichtig. Der ursprüngliche Titel, Gemeinde der Liebe, Gemeinde der Tat, schien manchen irreführend. Erstens könnte jemand denken, naja, Liebe und Tat lassen sich trennen voneinander. Und für Jesus ist das ein No-Go. Und zweitens war uns wichtig, dass die Liebe von Gott kommt und nicht aus uns. Also haben wir die Liebe in den Mittelpunkt gerückt. Das seht ihr, wenn ihr dieses Ding aufmacht, dann ist da ein Herzchen. Das soll für die Liebe stehen. Und das Ganze ist mit dem Bibelwort überschrieben worden. Darin besteht die Liebe nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat. Damals war ich gegen diese Titeländerung. Und der Bibelvers, der war mir zu fromm. Aber der Gemeindevorstand hat so entschieden und ich wollte das respektieren. Bei der Umsetzung unserer Vision in den letzten Jahren stießen wir immer wieder auf Engstellen. Engstellen, die die Weiterentwicklung des Gemeindelebens behinderten. Im Kindergottesdienst, im Jungschar-Bereich, im Jugendbereich, im Bereich der Verwaltung, unser Gebäude. Immer wieder haben wir gemerkt, wir müssen uns verändern. Wo Veränderungen anstanden, bedeutete das Gespräche, Diskussionen, Einigungsprozesse, Bestandsaufnahmen. Es war alles nicht einfach. Das hat ordentliche Reibungen auch verursacht. Wir wissen das. Wir haben das erlebt. Und da dämmerte es mir, die Veränderungen gelingen und gelangen tatsächlich in dem Maß, wie die Liebe untereinander unser Miteinander bestimmt hat. Das ist wie ein Lackmuspapier. Du kannst das ganz genau sehen. Dort, wo wir vor Veränderungen standen, die notwendig waren, aber keine Liebe drin war, in denen, die sich da einigen mussten, da gelang die Veränderung nicht. Und wir hatten Herausforderungen, die echt gigantisch waren. Und weil jemand plötzlich die Liebe hat fließen lassen, sind Dinge passiert, kolossal. Darum ist Liebe heute Thema im 5. Gottesdienst unserer Reihe 40 Tage mit Gott. Ein paar Mal in den vergangenen Wochen haben Leute gesagt, naja, die Themen dieses Jahr bei den 40 Tagen mit Gott, die kennen wir doch alle. Wir kennen das alle. Zu was braucht man das? Ist doch eigentlich unnötig. Ich denke, es stimmt. Natürlich kennen wir die Themen alle. Ich hoffe, dass wir sie kennen, dass wir uns etwas vorstellen können. Zum Beispiel das Thema heute. Manche erinnern sich an unseren Gottesdienst, den wir hier, den Fernsehgottesdienst, den wir mit dem ERF aufgenommen haben hier. Der wird ja immer wieder, jedes halbe Jahr, ein paar Mal ausgestrahlt. Das finde ich sagenhaft. Also offensichtlich ist der Gottesdienst, den wir hier miteinander gemacht haben, es war ein sehr schöner Gottesdienst, konnten wir etwas rüberbringen von dem, was das Thema hieß, Gottes große Liebe. Wir haben darüber natürlich schon oft uns Gedanken gemacht. Aber die Frage ist ja nicht, ob du über Liebe Bescheid weißt. Die Frage, auf die es ankommt, ist ja, kannst du lieben? Es geht nicht um Kennen, es geht um Können. Es geht um die Praxis. Und wie Liebe praktisch geht, das erklärt Jesus einmal in einem Abschnitt im Johannesevangelium am Bild von einem Schäfer mit seiner Schafherde. Jesus sagt: Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Der Mietling aber, der nicht Hirte ist, dem die Schafe nicht gehören, der sieht den Wolf kommen und verlässt die Schafe und flieht. Und der Wolf erhascht und zerstreut die Schafe. Der Mietling flieht, denn er ist ein Mietling und achtet die Schafe nicht. Ich bin der gute Hirte und kenne die Meinen und die Meinen kennen mich. Wie mich mein Vater kennt und ich kenne den Vater. Und ich lasse mein Leben für die Schafe. Und ich habe noch andere Schafe, die sind nicht aus diesem Stall. Auch diese muss ich herführen und sie werden meine Stimme hören und es wird eine Herde und ein Hirte sein. Wenn Jesus mit der Feststellung beginnt, ich bin der gute Hirte, ist damit vor allem festgestellt, Jesus ist das Muster für Liebe, so wie es die Bibel versteht, schlechthin. Und auf die Frage, wie Liebe praktisch geht, sagt Jesus und rät Jesus als erstes: Setz dich für andere ein, so wie ich. Die Bibel rät uns: Setze dich für andere ein, so wie Jesus. Was Liebe praktisch ist, zeigt Jesus am Beispiel von Schäfern. Er sagt: Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Der Mietling aber, der nicht Hirte ist, dass die Schafe nicht eigen sind, sieht den Wolf kommen und verlässt die Schafe und flieht, und der Wolf erhascht und zerstreut die Schafe. Der Mietling flieht, denn er ist ein Mietling und achtet der Schafe nicht. Jesus unterscheidet hier zwei Sorten von Schäfern. Zwei Sorten von Schäfern. Dem einen gehören die Schafe, er besitzt sie selber. Der andere ist, sage ich mal, nur angestellt. Er ist Angestellter. Wenn alles glatt läuft, unterscheiden sich die beiden wahrscheinlich überhaupt nicht. Ich denke, auch dieser angestellte Hirte, dieser sogenannte Mietling, ein Tagelöhner, dieser Hirte, der kannte mit Sicherheit auch das kleine Einmaleins des Hirtenberufes. Sonst würde er nicht damit sein Geld verdienen. Aber der Unterschied zeigt sich, wenn Probleme auftauchen, bei Gefahr. Zum Beispiel, wenn ein Wolf in der Gegend sich aufhält und die Herde bedroht. Der eine setzt sein Leben ein, damit diese Schafe nicht irgendwie leiden müssen, und der andere, der flieht. Das ist ja auch verständlich. Der Schäfer, dem die Schafe gehören, der hat die Schafe gekauft, er hat sie vielleicht aufgezogen, er hat sich um sie gekümmert, er hat einen Plan mit seinem Schäferhof. Der andere, der ist halt angestellt und ist ja vollkommen in Ordnung. Der macht halt seine Stunden. Da ist nichts Schlimmes dran. Für Jesus ist das ein Gleichnis, mit dem er sagt, wer von Liebe motiviert ist, der ist bereit, sein Leben für andere hinzugeben. Wie stellt Jesus sich das ganz konkret vor? Jesus erzählt einmal von einem, der Opfer eines Raubüberfalls geworden ist. Da liegt er am Straßenrand und dann kommt ein Priester vorbei. Der Priester hat garantiert viel Mitleid für diesen armen Menschen gehabt. Und bestimmt ist er vorbeigekommen und hat kurz gebetet und hat vielleicht auch um Heilung gebetet. Aber dann war ihm klar, ich habe ja einen großen Job zu machen im Tempel. Da ist ein Gottesdienst und da muss ich hin. Und wahrscheinlich hat er einfach auch gern so die große Liturgie gefeiert und gedacht, boah, ist das was, wenn man vor so vielen Leuten steht und da eben diese Liturgie zelebrieren kann. Und vielleicht hat er auch gedacht, wenn ich dort nicht erscheine, dann macht es ein anderer und dann ist er das nächste Mal auch dran und so. Auf alle Fälle, der ist vorbeigegangen. Vielleicht hat er unterwegs, als er dann gelaufen ist, wirklich nochmal gebetet und hat gesagt, lieber Gott, schenk, dass dieser Verletzte von jemand gefunden wird. Oder er hat vielleicht auch die theologische Gedanken angestellt, warum lässt Gott eigentlich so viel Leid zu? hat gedacht, das nächste Mal, wenn ich in meiner Synagoge predige, dann muss ich darüber predigen, warum Gott so viel Leid in der Welt zulässt. Später erzählt Jesus, ist ein anderer vorbeigekommen. Und wie er diesen Verletzten sieht, geht er her und verarztet ihn und bringt ihn in Sicherheit. Und Jesus endet mit dieser Gleichnisgeschichte, indem er sagt, so geh nun du hin und tu desgleichen. Jesus macht an der Geschichte deutlich, die Barmherzigkeit dessen, der sich für den anderen eingesetzt hat, ist die Liebe, auf die es ankommt. Weiß nicht, wer von euch sich noch an diese Tücher erinnert. Wisst ihr, was auf der Rückseite steht? Was steht da? Dienen, genau, dienen. Wir haben mal im Rahmen, ich denke, von der Passionszeit uns an die Fußwaschung Jesu erinnert, wie Jesus seinen Jüngern die dreckigen Füße gewaschen hat, weil keiner diesen Job machen wollte. Und Jesus hat das Handtuch genommen und hat die Füße gewaschen und so weiter. Und dann hat Jesus am Ende gesagt zu seinen Freunden, wenn ich nun, euer Herr und Meister, euch die Füße gewaschen habe, so sollt auch ihr das untereinander tun, euch die Füße waschen. Jesus macht deutlich, die Liebe fließt dort, wo wir bereit sind, aus Liebe zu dienen. In unserem Bläserwerk, das so für die Freikirchen den Raum abdeckt, da gab es einen Verbandsvorsteher, der hieß Hans Lieb. Hans Lieb war ein Malermeister, er hatte ein kleines Geschäft und hat da fröhlich gearbeitet. Selbstverständlich für ihn war, dass er dreimal im Jahr mindestens eine Woche fürs Bläserwerk da war und eine Freizeit gemacht hat. Hans Lieb hat nie die Leitung vorne dran gemacht. Er war immer das Mädchen für alles. Aber dreimal im Jahr allein diese Freizeiten, es war in Kaisersbach, wo jetzt auch noch Jungbläser hingehen, dann die Lehrwoche Süd und dann dieses Wochenende, diese Dirigierfreizeit. Und sonst war er im Jahr noch x-mal beschäftigt mit diesem Bläserwerk. Erst heute begreife ich, was das für einen Unternehmer bedeutet, für einen selbstständigen Handwerker. Der hat auch Termine gehabt, der hat auch unzufriedene Kundschaft gehabt. Und dann macht er seinen Laden dicht. Aber nach dem Hans Lieb konnte man die Uhr stellen. Der hat nicht angerufen vorher und hat gesagt, Mensch du, ich habe da einen Job gekriegt, ich kann unmöglich kommen, das muss jetzt alles ganz anders sein. Vielleicht ist das auch mal vorgekommen. Aber im Grunde genommen konnte man sich auf diesen Mann echt verlassen. Das ist kolossal. Das ist Hingabe. Hingabe ist, wo ich bereit bin, um Gottes Willen, aus Liebe, etwas von mir unwiederbringlich herzugeben. Und Jesus sagt, niemand hat größere Liebe als die, dass er sein Leben lässt für seine Freunde. Das ist das. Was ist das Leben? Für viele ist Geld verdienen Leben, für viele ist Ansehen Leben, für viele ist viel Freizeit, die sie einfach freie Zeit haben, das Leben. Dann gehst du hin und machst da einen Job. Hans Lieb hat sein Leben aus Liebe für andere unwiederbringlich hergegeben. Er hieß nicht nur Lieb, sondern er verkörperte, was für Jesus tatsächlich Liebe ist, nämlich Hingabe. Der Werbeslogan einer für manche Menschen respektablen Automarke heißt Ford, die tun was. Ford, die tun was. Und das ist ein guter Merkposten für das, was Jesus wichtig ist. Wenn Jesus das Gleichnis vom barmherzigen Samariter mit der Aufforderung beschließt, geh hin und tu was. Oder wenn er, nachdem er den Freunden die Füße gewaschen hat, sagt, ein Beispiel habe ich euch gegeben, dass ihr tut, was ich euch getan habe. Dann zeigt Jesus, christliche Liebe ist mehr als ein Gefühl. Christliche Liebe ist mehr irgendwie als Gedanken, geistiges Werk. Christliche Liebe definiert Jesus mit Barmherzigkeit, mit Dienen und mit Hingabe. Und die erste Antwort auf die Frage, wie christliche Liebe ganz praktisch geht, lautet, setze dich für andere ein. Einmal hat gerade dieser Hans Lieb bei uns zu Hause die Fassade und die Wärmedämmung gemacht, in unserem Elternhaus. Und ich kann mich erinnern, ich war damals noch ein Jugendlicher, das hat mich nicht so sehr interessiert, aber ich kann mich erinnern, wie der irgendwann einmal meiner Mutter so gesagt hat, morgen bin ich bloß bis 11 da. Und dann ist er tatsächlich um 11 in unser Bad und heraus kam nicht mehr der Malermeister, sondern gestriegelt und gebügelt mit schwarzem Anzug, dieser Hans Lieb. Und dann hat er gesagt, er fährt irgendwie auf eine Beerdigung irgendwo in Deutschland für dieses Bläserwerk. Viele möchten in der Kirche, er war Verbandsvorsteher, ja, ist vorne dran gestanden. Viele möchten in Kirche und Gemeinde vorstehen, aber wenn es ein Opfer kostet, wenn es unbequem wird oder wenn es echt Geld kostet, dann sagen sie direkt oder indirekt, ich bin doch nicht blöd. Warum soll ich der Esel sein? Begreifen wir, Gott hat seine Kirche seit 2000 Jahren mit Eseln gebaut. Ja, das ist Fakt. Schaut einmal die Kirchengeschichte an. Begreift einmal, wie die christliche Arbeit funktioniert hat, wo Erweckung war. Das war nie dort, wo die Leute etwas verwaltet haben und präsidieren konnten. Das war dort, wo Menschen ihr Leben unwiederbringlich eingesetzt haben, um Gottes Willen. Wieso fällt uns dieser Schritt vom Kennen zum Können oft so schwer? Für Jesus ist christliches Leben eine ganz bestimmte Vision von Gemeinschaft. Diese Gemeinschaft erschöpft sich nicht in Gottesdiensten, auch nicht in Bibelstunden, auch nicht in Gemeinschaft wie unsere Maiwanderung am 1. Juni, sondern Jesus hat etwas ganz anderes im Kopf gehabt. Jesus hatte immer die Leute im Blick, die heute nicht da sind. Die Leute in diesem Stadtviertel, die heute nicht da sind, die hat Jesus immer auch mitgesehen. Das hat ihn nicht ruhig gelassen. Das war ja ein Grund, dass das sich aus dem Blick verloren hat. Es war ein Grund, weswegen es vor 10 Jahren hier in der Gemeinde geknallt hat. Das ist ganz klar. Es war ein wesentlicher Grund dafür. Damals kam es zu einem Aufbruch. Und der Titel des Leitbildes von 2003 zeigt, was man erkannt und gewünscht hat. Gemeinde der Liebe, Gemeinde der Tat. Dieses Frühjahr haben wir 2 Anfragen bekommen, etwas vor unserer Haustüre zu tun. Wir sollten hier auf diesem Steinhallenstraßenfest, das jetzt gerade gestern war, eben so Spiele machen und beim Tag der offenen Tür in Martha Maria eben auch so ein Programm machen. Das sind 2 Gelegenheiten, die wir uns viele Jahre gewünscht haben. Erstens gehört die Arbeit mit Kindern wirklich zu unserem Kernbereich. Da sind wir gut. Da haben wir Strukturen gelegt. Da haben wir uns gewaltig verändert und investiert. Aber das fällt uns ja auch jetzt leicht. Und das hat sich ja gestern auch gezeigt. Und zweitens konnten wir für den Bereich in den letzten Jahren ja wirklich eine sehr gute, sehr griffige, sehr effiziente Struktur finden. Da kennen wir uns aus. Ich glaube, dass durch solche Anfragen der Heilige Geist mit uns redet und sagt, Leute, jetzt habt ihr 7 Jahre aufbauen können. 7 Jahre, Leute, ist eine heilige Zahl. Seid zufrieden damit. Aber jetzt beginnt mal was zu tun, was nicht euch nützt, sondern den Menschen, die mich noch nicht kennen. Gott hat euch gesegnet, sagt der Heilige Geist. Jetzt beginnt mal, andere zu segnen. Erste Schritte waren zum Beispiel die Organisation für unser Kinderprogramm beim Open Heaven oder Alpha-Kurse oder auch, jetzt kann ich es nicht mehr lesen, ja genau, auch die Weiterentwicklung unseres Kinderkleiderbasars. Ich muss unbedingt eine Brille haben. Auch die Weiterentwicklung unseres Kinderkleiderbasars. Das waren so Punkte, wo wir gesagt haben, in der Spur möchten wir weitermachen. Solche Veränderungen bedeuten aber tatsächlich Anstrengung. Wenn wir als Gemeinde nach einer Zeit der inneren Wiederherstellung den sicheren Hafen verlassen, dann merken wir, das gibt Turbulenzen, das stresst uns. Da müssen wir neue Strukturen finden, wir müssen es neu aufstellen. Wir müssen lernen, wie wir gleichzeitig nebeneinander 2, 3 Baustellen bearbeiten können. Das kostet Reibung, das gibt Reibungen. Es braucht Zeit, bis wir wieder einen neuen Rhythmus gefunden haben. Das ist Verschleiß. Andererseits ist christliches Leben weder als eine Hafengemeinde noch so als ein Kreuzfahrtdampfer vorstellbar und möglich. Gemeinde Jesu ist nur dann Gemeinde Jesu, wenn sie ein Seenotrettungsdienst ist. Denn Jesus hat gesagt, wie mich mein Vater gesandt hat, so und nicht anders sende ich euch auch. Darauf gibt uns Jesus im Hirtenbild eine Idee. Dass Liebe zum Fließen kommt, hat eine Voraussetzung. Und das bedeutet, das ist so mein 2. Punkt, vertraue wie Jesus. Vertraue wie Jesus. Das Schmiermittel für eine Gemeinde, dass eben es nicht zu Reibungen kommt, die den Gemeindeapparat dann kaputt machen, dieses Schmiermittel im Dienst für Gott, das ist, die Bibel nennt es Vertrauen. Vertrauen ist neben Barmherzigkeit und Dienen und Hingabe ein weiterer Ausdruck der Liebe. Im Hirtenbild erklärt Jesus, was Vertrauen ist. Ich kenne die Meinen und die Meinen kennen mich, so wie ich den Vater kenne und der Vater mich kennt. Wir merken, das Schlüsselwort hier ist kennen. Wenn wir dieses Wort kennen hören, verstehen wir nicht ganz, was Jesus damit meint. Wenn wir kennen hören, denken wir an Wissen, vielleicht auch an Durchschauen, auf etwas auf den Grund gehen und so weiter. Die Bibel meint mit kennen etwas komplett anderes. Das merken wir schon auf den ersten Seiten der Bibel. Da lesen wir, Adam erkannte seine Frau Eva. Was war das Ergebnis? Ein Kind. Also, kennen hat nichts mit Wissen zu tun, kennen ist Liebe. Oder der Apostel Johannes sagt, wer nicht liebt, der kennt Gott nicht. Liebe ist kennen. Kennen bedeutet lieben. Wenn Jesus sagt, ich kenne die Meinen und die Meinen kennen mich, dann beschreibt er eine tiefe persönliche Beziehung, das, was wir mit dem Begriff Vertrauen meinen. Ich bin so dankbar, dass wir die Briefe vom Apostel Paulus in unserer Bibel haben. Er hat ja in wenigen Jahren ein gigantisches Werk aufgebaut. Man muss sich das vorstellen. Er hat in dem römisch-griechisch-hellenistischen Raum von 0 auf 100 ein Gemeindenetz aufgebaut. Was stellt ihr euch vor, wie oft da immer wieder eine neue Ebene zu beschreiten war? Da hat man vielleicht einen Hauskreis gehabt. Dann ist das gewachsen und irgendwann waren die Räume zu klein. Dann musste man was anderes machen. Dann hat man gemerkt, jetzt muss man einen Kindergottesdienst einrichten oder man braucht Pfadfinder oder was weiß ich, was der Apostel Paulus alles gemacht hat. Aber das waren ja Dinge, die gestresst haben. Der hat ja eine Ahnung davon gehabt, welche Dynamik in einer Gemeinde losgeht, wenn sie tatsächlich sich vom Heiligen Geist benutzen lässt. Das ist nicht Friede und Freude nur. Da zwickt es manchmal, und zwar ganz ordentlich. Und da erlebt man viel Enttäuschung auch, viel Frustration. Eine Geburt tut einfach weh. Auch in einer Gemeinde entwickelt sich kein neues Leben, ohne dass wir die Geburtswehen aushalten müssen, mit all den Unsicherheiten, all dem Chaos, all den Schmerzen. Wir müssen uns immer wieder deutlich machen, auf dem Weg von Sicherheiten findet kein Mensch Glück. Auf dem Weg von Sicherheiten findet kein Mensch Freude. Auf dem Weg von Sicherheiten findet kein Mensch Frieden. Was Paulus in all dieser Dynamik vor dem Absturz bewahrt hat, war das Vertrauen. Gott hat von meinem Leben einen Plan. Gott liebt mich, selbst wenn ich das nicht sehen kann, selbst wenn ich im Gefängnis sitze, selbst wenn mich Leute enttäuscht haben. Ich bin von Gott geliebt und gehalten. Und das gipfelt dann in Sätzen, wie wir es in dieser neutestamentlichen Lesung gehört haben. Wer will uns scheiden von der Liebe Gottes? Irgendwelche Menschen? Irgendwelche Mächte? Irgendwelche Gewalten? Trübsal oder Angst? Ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben uns scheiden kann von Gottes Liebe, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Und solches Vertrauen braucht es, um so lieben zu können, wie Jesus Liebe versteht, nämlich Barmherzigkeit, Hingabe und Dienen. Liebe ist keine heroische Tat eines Einzelnen. Liebe gründet in einer Vertrauensgemeinschaft, deren Vertrauen in Gott gründet. Die zweite Antwort auf die Frage, wie christliche Liebe praktisch geht, lautet: Vertraue wie Jesus. Wo solches Vertrauen herrscht, kommt Gottes Liebe zum Fließen. Aber dann kommt schon das nächste Problem. Dann merken wir, wie es uns echt fordert und herausfordert. Was das bedeutet, rät Jesus im letzten Satz des Hirtengleichnisses, wenn er sagt, so auf einen Punkt gebracht: Überwinde in der Kraft Gottes Grenzen. Überwinde in der Kraft Gottes Grenzen. Jesus sagt: Ich habe noch andere Schafe, die sind nicht aus diesem Stall. Auch diese muss ich herführen und so weiter. Die Bundesregierung hat vor ungefähr 10 Jahren eine Studie in Auftrag gegeben. Ziel war, die Gruppen unserer Bevölkerung, unserer Gesellschaft sollten einmal untersucht werden, dass wir verstehen, wie die Leute so leben und ticken. Diese sogenannte Sinus-Milieu-Studie zeigt die Aufteilung der Menschen in Deutschland aufgrund ihres Lebensstils in 10 Gruppen, Gruppierungen. Da gibt es Traditionsverwurzelte, da gibt es Konservative, da gibt es sogenannte DDR-Nostalgiker, was das auch immer sind. Da gibt es Etablierte, da gibt es Bürgerliche, die so in der Mitte sind. Es gibt Experimentalisten und so weiter. Und daraufhin hat die katholische Bischofskonferenz eine Studie speziell für das kirchliche Umfeld in Auftrag gegeben, um zu verstehen, wo die Kirche überhaupt noch ankommt. Und vielleicht ahnen wir es schon, das Ergebnis dieser Studie war: 3, allerhöchstens 4 von diesen Milieus, von diesen Gruppierungen werden von der Kirche noch erreicht. Traditionelle Gemeinden erreichen nur 2 Milieus. Einfach deswegen, weil tiefe Gräben diese Bevölkerungsgruppen voneinander abgrenzen. Auch zur Zeit Jesu gab es ganz verschiedene Bevölkerungsgruppen. Und auch sie waren durch ganz starre Grenzen getrennt. Es gab die Traditionsbewussten, es gab die Bürgerlichen, die so als Wächter der Moral auftraten. Daneben gab es die Superreichen, die alles überhaupt nichts anging. Es gab die Armen, es gab die Gruppe der Ausländer. Das Besondere war, dass Jesus aus seinem Glauben die utopische Vorstellung gewann: Diese Grenzen können tatsächlich überwunden werden und im Grunde genommen können wir eine große Familie sein. Das ist, was Gott will. Jesus hat das Psalmwort: Mit meinem Gott kann ich über Mauern springen, darauf bezogen und hat gesagt, wir können die sozialen Grenzen überwinden. Und Jesus spricht diesem Hirtenbild an, wenn er sagt: Ich habe noch andere Schafe, sind nicht in diesem Stall. Auch zu denen muss ich gehen, so dass es eine Herde wird unter der Leitung eines Hirten. Vor 2 Jahren habe ich in einer Predigt gesagt, ich habe den Traum, dass wir als Gemeinde noch viel mehr wie bisher die Grenzen unter uns überwinden aufgrund von Bildung, aufgrund von Vermögen, aufgrund von Herkunft. Unsere Gemeindekultur bestimmt nicht ein bürgerlich-traditioneller Kirchenbegriff. Ausschlaggebend dafür, wer etwas in der Gemeinde zu sagen hat oder nicht, ist nicht seine Herkunft, sondern ob er Gottes Willen tut oder nicht. Wir wollen so in einem prophetischen Sinn ein Zeichen in dieser Welt sein, ein Hoffnungszeichen angesichts der akuten Probleme. Und ich freue mich, dass wir auf dem Weg dieses Traumes weiterkommen. Zeichen sind unser internationales Buffet. Natürlich haben wir noch vieles zu leisten und zu machen. Aber ich habe das Gefühl, wir kommen auf dem Weg weiter. Oder wenn wir Ende Juni unser neues Leitungsgremium neu zusammenstellen und das erste Mal jemand von unseren ausländischen Geschwistern in diesem Gremium sein wird, um diese Leute zu vertreten. Und diese Vorstellung kam noch aus den Reihen des Gemeindevorstands, kam nicht von mir. Dann denke ich, dann sind wir auf diesem Weg. Als dritte Antwort auf die Frage, wie christliche Liebe praktisch geht, rät Jesus, überwinde in der Kraft Gottes Grenzen, soziale Grenzen. Vielleicht bist du etwas ratlos, weil du schon so viel versucht hast, aber doch denkst, irgendwie bleibe ich hinter dem zurück, weil vielleicht auch deinen Versuchen kein Erfolg beschieden war. Vielleicht bist du auch traurig, weil du Gott einmal versprochen hast, Jesus einmal versprochen hast, dass du ihm treu bist und irgendwann, wo es zu viel wurde, davongegangen bist. Jesu Freunde hatten 3 der besten Jahre ihres Lebens für Gott geopfert. Und das Ganze endete in einem riesigen Fiasko am Kreuz. Nach dem Motto, Arbeit ist die beste Medizin, haben sie dann wieder versucht, in ihren Berufen Fuß zu fassen. Natürlich gingen sie sonntags zum Gottesdienst. Natürlich glaubten sie weiter an Gott. Aber sie hatten sich geschworen, nie mehr im Leben lasse ich mich so tief auf eine Sache ein. Nie mehr vertraue ich jemand. Künftig bleibe ich auf Abstand. Sie sind an einem schönen Tag auf dem See Tiberias und fischten. In Wirklichkeit war es überhaupt kein schöner Tag, denn sie hatten die ganze Nacht gefischt und nichts gefangen. Am Ufer begegnen sie einem, der sagt, wirf das Netz auf der anderen Seite aus. Das ist eigentlich ein Unsinn, weil wenn man etwas fängt, dann nachts. Und dann taten sie den Fang ihres Lebens. Und plötzlich fiel es ihnen wie Schuppen von den Augen. Es war Jesus, der ihnen hier ganz neu begegnete. Das Evangelium erzählt dann im Folgenden, wie Jesus die Freunde zum Essen einlädt und neue Gemeinschaft unter ihnen stiftet. Nach dem Essen macht er mit Petrus einen Spaziergang. Petrus hatte ja Jesus viel Treue versprochen, hat ihn sehr enttäuscht, im Stich gelassen. Und Jesus fragt ihn, Petrus, hast du mich lieb? Und Petrus sagt, ja Herr, du weißt, dass ich dein Freund sein will. Und Jesus sagt zu ihm, weide meine Schafe. Vielleicht spürst du, wie Gottes Heiliger Geist dich bewegen will, seine Liebe durch dich hindurch in diese Welt fließen zu lassen. Gott lädt euch alle ein zu einer Hingabe eures Lebens. Unsere Welt braucht diesen Einsatz. Das war gestern wieder so deutlich auf diesem Straßenfest. Aber da ist vielleicht Frust oder Enttäuschung oder Schuld, die dich hindert, es noch einmal zu versuchen, so wie die Jünger damals. Was denkst du, was wäre, würdest du dich heute entschließen, dich in dem Punkt Jesus ganz neu hinzugeben, wo du ihm vielleicht auch einmal davongelaufen bist? Ich bin überzeugt, Jesus würde dich mit offenen Augen annehmen, mit offenen Armen annehmen und sagen, weide meine Schafe. Darauf kannst du vertrauen.